Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Nach der letzten News-Ausgabe gibt es heute wieder eine Vorschau-Sendung auf die Saison 2025-2026. Und wie schon angekündigt, sind wir mittlerweile in der Pacific Division angekommen. Und da beginnen die Los Angeles Kings. Und zwar, weil sie in ihrer Premierensaison 1967-68 direkt die Playoffs erreicht haben. Folgende Jahr auch. Ansonsten ist aber die Playoff-Historie der Los Angeles Kings nicht wirklich glorreich. Wir hatten einmal zwischendrin die Finalteilnahme 1993 und dann dauert es tatsächlich bis in das Jahr 2012, bis sie richtig erfolgreich waren. Da allerdings dann direkt den Stanley Cup gewonnen, danach das Jahr nochmal Conference Final und danach wieder den Stanley Cup gewonnen. Das war's aber auch schon an Glorie bei den Los Angeles Kings. Und das ist ganz interessant, die Kollegen bei Sportsnet, die hatten das auch bei ihren Fakten zu den Kings mit dabei. Sie haben in den letzten 32 Jahren, wenn man die Jahre 2012 bis 2014 rausnimmt, eine einzige Playoff-Serie gewonnen, die Los Angeles Kings. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also ist für ein Team, was zum Establishment der NHL gehört, was also schon lange mit dabei ist, sehr, sehr schlechte Statistik in dem Fall. Und es ist so, sie haben in den 58 Jahren, in denen es das Team gibt, ein einziges Mal eine Division gewonnen, und zwar in der Saison 1990-91 mit Wayne Gretzky dann damals zusammen. Also das sind schon zwei, fand ich, interessante und auch erschreckende Fakten rund um die Los Angeles Kings gewesen. So, daran merkt ihr schon, letztes Jahr war es auch nicht so, dass die Kings den Stanley Cup gewonnen haben. Sie haben sich qualifiziert für die Playoffs. Sie hatten 105 Punkte, 48 Siege, 25 Niederlagen, 9-mal den Extrapunkt. Das war eine richtig gute Saison in der regulären Saison für die Los Angeles Kings. Sie sind mit Momentum rein in die Playoffs, 8 Siege in den letzten 10 Partien. Also gut da auch in die Playoffs reingekommen. Die 105 Punkte, die reichten für Platz 2 in der Pacific. Sie hatten Heimrecht gegen die Edmonton Oilers. Und dann ist das passiert, was jetzt mittlerweile 4 Spielzeiten hintereinander passiert ist. Sie haben gegen die Edmonton Oilers verloren. Es war so, dass sie eine 2-0-Führung hatten. Es war so, dass sie in Spiel Nummer 3 geführt haben. Es stand unentschieden. Dann gab es eine sehr, sehr merkwürdige Challenge von Jim Hiller, die dann dazu geführt hat, dass es ein Powerplay gab für die Oilers. Und ja, den Rest, den kennt ihr. Und dementsprechend war das wieder am Ende dann doch eine Saison, die nicht so zufriedenstellend war bei den Los Angeles Kings. Und das hatte Folgen, in dem Fall nicht für den Trainer, denn der war ja auch noch relativ frisch, Jim Hiller, sondern für den General Manager, für Rob Blake. Der wurde ausgetauscht und dann gab es jemanden, der, ja, vielleicht den Begriff Old School, Lou Lamoriello wäre, glaube ich, derjenige, der ihn noch mehr verkörpern würde. Aber Ken Holland ist auch wirklich Old School NHL-Inventar. Und er ist derjenige, der jetzt übernommen hat bei den Los Angeles Kings. Und ja, was hat er vorgefunden? Wir schauen mal so ein bisschen auf die Statistiken. Was war die Ausgangslage aus der letzten Saison bei den Los Angeles Kings? Sie hatten nur Angriff Nummer 14, 249 Tore, das war nicht wirklich gut. Dafür hatten sie die zweitbeste Verteidigung, dementsprechend dann dadurch allein schon ein vergleichsweise gutes Torverhältnis, also das war okay. Der Corsi-Wert, der war auch okay. Torchancen tatsächlich haben sie sich anteilig die zweitmeisten erspielt hinter den Edmonton Oilers. Also das ist auch eine sehr interessante Statistik. Die Schussquote mit Platz 10 war auch okay. Fangquote Platz 3 bei 5 gegen 5. Richtig, richtig gut. Was nicht so besonders toll war, eher wirklich schlecht, war das Powerplay. 17,9%, Platz 27 in der Liga. Das Unterzahlspiel mit Platz 8 war solide. Also man merkt schon, einige Zahlen waren gut. Vor allem die defensiven Zahlen, Fangquote, Gegentore, Unterzahlspiel, offensiv hat es ein bisschen gehapert bei den Los Angeles Kings. Was ist passiert im Sommer, naja, erstaunlicherweise haben sie erstmal, obwohl die Abwehr ja ganz gut war, zwei Abwehrspieler gehen lassen, beziehungsweise dann auch getauscht. Und zwar Vladislav Gavrikov, der hat ja bei den New York Rangers unterschrieben, und Jordan Spence, den haben sie nach Ottawa geschickt. Tanner Janot ist mittlerweile in Boston, David Rittich ist bei den New York Islanders und Trevor Lewis ist aktuell, jedenfalls der Stand zu dem Zeitpunkt, wo ich es zusammengesucht habe, noch Unrestricted Free Agent. Dafür haben sie Corey Perry geholt, der ihnen in den letzten Jahren ziemliche Probleme bereitet hat. Joel Armia kam aus Montreal, Cody Ceci kam letzten Endes dann von den Dallas Stars, in San Jose auch gespielt letzte Saison, Brian Dumoulin von Anaheim und Anton Forsberg aus Ottawa. Und das waren viele, viele Moves, die Stirn runzeln, Kopf schütteln und fragende Blicke ausgelöst haben, denn die Los Angeles Kings haben einiges gemacht, was auf dem Papier nicht so viel Sinn macht und wahrscheinlich auf dem Eis auch nicht viel besser aussehen wird. Schauen wir nochmal rein, was ist da überhaupt passiert. Also, wir fangen mal an mit Corey Perry. Das macht natürlich Sinn, den zu holen. Ist jemand, der, obwohl er über 40 Jahre alt ist, sehr, sehr gut gespielt hat. Speziell letztes Jahr auch in den Playoffs, hat ja 10 Tore gemacht, 5 im Powerplay davon. Wenn man die Powerplay-Quote im Hinterkopf behält der Los Angeles Kings, dann kann man schon sagen, okay, ja, das ist eine Verpflichtung, die macht Sinn. Ist jemand, der eben da dann unterstützen kann, ein Veteran. Natürlich ist es aus Fansicht absolut, ja, furchtbar letzten Endes, dass jemand, der mit den Anaheim Ducks einen Cup gewonnen hat, in Anaheim sich etabliert hat in der NHL, dass der dann zu den Los Angeles Kings geht, aber das ist eben eine einfache Business-Entscheidung gewesen. Er hat einen Vertrag bekommen, der sehr bonuslastig ist, Corey Perry, das heißt also dementsprechend, er bekommt dann verschiedenste Boni, wenn da Kriterien und Thresholds erreicht sind. Ich mache mir auch gleich mal die Seite dazu auf, dann kann ich euch vielleicht noch ein paar nähere Informationen dazu geben. Was ich sagen kann ist, Corey Perry ist aktuell verletzt, ist auf Injured Reserve, wird, glaube ich, die ersten Wochen jetzt auch den Los Angeles Kings fehlen. Also das ist nicht so besonders gut für ihn. Auf der anderen Seite, sage ich mal, lieber jetzt am Anfang als dann in der Saison. Genau, er bekommt ein Jahresgehalt von, ein Basisgehalt von 1 Million und dann gibt es noch einen Signing-Bonus dazu, also 2 Millionen kriegt er garantiert. Und er kann Boni bekommen für 10 Spiele, 20, 30, 40, 50 Spiele, für einen Playoff-Rundengewinn, für einen Zweitrundengewinn und für das Erreichen des Stanley Cup Finals. Und das sind dann insgesamt nochmal 2 Millionen an Boni, die sich auf die verschiedenen Stufen dann aufteilen, je nachdem, was er da erreicht. Also Corey Perry, grundsätzlich finde ich eine Verpflichtung, die Sinn macht für die Los Angeles Kings. Joel Armia dazu ist auch okay, jemand, der auch im Penalty-Killing mit unterstützen kann. Das ist, ja, in Ordnung. Dann geht's aber los und dann wird's sehr, sehr schnell ganz, ganz düster. Cody Ceci ist jetzt bei den Los Angeles Kings und Brian Dumoulin. Und wenn man das Ganze 1:1 sieht, und zwar 1:1 mit Vladislav Gavrikov und Jordan Spence, dann bezahlen sie Brian Dumoulin, der ist 34 Jahre, und Cody Ceci, der ist 31 Jahre, zusammen 8,5 Millionen. Und das ist das, was Gavrikov und Jordan Spence auch bekommen bei ihren Teams. Und dann fragt man sich schon, warum man denn zwei jüngere, beziehungsweise wesentlich jüngere und vor allem auch, und das ist das entscheidende Kriterium, wesentlich bessere Spieler, vor allem im Fall von Gavrikov, abgibt. Also der ist ein Top-Pair-Verteidiger, der wird den New York Rangers richtig weiterhelfen. Und Cody Ceci und Brian Dumoulin sollten nur noch Verteidiger in einem dritten Verteidigerpaar sein. Und wenn du denen 4 oder 4,5 Millionen bezahlst, dann machst du einfach was falsch. Natürlich habe ich jetzt in den ganzen letzten Wochen und auch zu der Free Agency immer mal wieder bei den Verträgen, bei fast jedem Vertrag wahrscheinlich gesagt, naja, Salary Cap steigt, wir schauen mal, wie das Ding in 1, 2, 3 Jahren aussieht. Aber diese beiden Deals, also wenn du 4 Millionen zahlst für einen Verteidiger, der im Ranking auf Platz 5, 6 oder 7 irgendwo landen sollte oder 4,5 Millionen, dann ist das eben schlecht. Und ich habe andere Verträge kritisiert von Spielern, die eben nicht dann eine Leistung von einem Top-Pair-Verteidiger bringen. Die beiden bringen eine Leistung von einem dritten Verteidigerpaar und werden bezahlt, als ob sie in der Mitte spielen, als ob sie vielleicht sogar jemand sind, der am ersten Verteidigerpaar kratzt. Also das macht keinen Sinn in meinen Augen. Und auch bei den diversen Vorschau-Sendungen oder beziehungsweise auch Bewertungen in der Sommerpause, ich glaube bei The Athletic, der Kollege bei Dom Lucision, wenn ihr da entsprechend guckt, der ist derjenige, der diverse Formeln entwickelt hat für die Beurteilung von Performances von Spielern und so weiter. Will er jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er hat einen bemerkenswerten Spruch gebracht. Es gibt manchmal die Aussage Addition by Subtraction im Englischen. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spieler habe, der mir Probleme bereitet in einem Team, das muss gar nicht mal jetzt von der Leistung her sein, sondern der vielleicht jemand ist, mit dem die anderen charakterlich einfach nicht klarkommen. Wenn ich den Spieler tausche, dann habe ich zwar nominell einen Spieler weniger, dadurch, dass aber mir das Problem auch abgenommen wird, habe ich trotzdem etwas dem Team hinzugefügt, weil die anderen sich einfach wohler fühlen, weil die anderen besser spielen. Und er hat gesagt, im Hinblick auf die Sommerpause der Los Angeles Kings, das ist Subtraction by Addition. Das heißt, sie haben Spieler hinzugefügt, haben sich aber trotzdem schlechter gemacht. Und das ist schon eine ganz, ganz hohe Kunst, die du als General Manager erstmal beherrschen musst. Und das hat aber in dem Fall Ken Holland geschafft. Und bei Cody Ceci ist irgendwie klar, also er erwartet so ungefähr, dass er genau das bekommt, was er vielleicht vor ein paar Jahren bei Edmonton bekommen hat. Aber ich meine, das hat man in Edmonton gesehen, man hat es in Dallas gesehen, in San Jose vielleicht nicht, weil es nicht so aufgefallen ist oder weil es egal war. Aber Cody Ceci ist nicht jemand, dem man viele Minuten geben sollte, dem man viele schwierige Situationen geben sollte. Das ist gar nichts gegen ihn an sich, sondern einmal, er ist halt auch schon etwas älter und er ist einfach nicht dieser Typ. So, das ist Fakt. Und dementsprechend wird es ein Problem werden für die Los Angeles Kings während der laufenden Saison, wenn er höher spielen sollte als drittes Verteidigerpaar. Gilt für Brian Dumoulin in dem Fall dann auch. Anton Forsberg als Ergänzung hinten bei den Torhütern ist in Ordnung. Der ist jemand, der in Ottawa auch immer mal wieder gute Leistungen gebracht hat, denke ich, die letzten Jahre. Also das ist gar keine so schlechte Verpflichtung. Aber die beiden da im hinten bei den Verteidigern, das ist schon nicht so besonders gut und keine tolle Idee gewesen von Cal Holland. Was gibt's dann noch zu sagen? Arnse Kopitar hat erklärt, dass das seine letzte Saison sein wird. Habe ich ja in der News-Folge auch schon gesagt. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Los Angeles Kings. In der Hauptsache erst ab nächstem Sommer, aber auch in diesem Jahr. Allein schon deshalb, weil sich natürlich viele Dinge dann auch wieder um ihn drehen werden, weil man da entsprechend ihn auch ehren wird und so weiter. Er wird einige Meilensteine vielleicht auch noch brechen. Ein paar hat er ja schon inne bei den Los Angeles Kings. Und auch da gibt es dann sicherlich das eine oder andere Spiel, wo nochmal drumherum was Besonderes passiert. Ich schau mal, was ich hier noch an Notizen habe. Ganz interessant ist die Situation von Adrian Kempe. Der hat noch ein Jahr Vertrag und möchte dann einen neuen Deal haben. Das gilt übrigens auch für Andrei Kuzmenko. Und bei Kempe ist es halt so, der ist schon jemand, der vielleicht irgendwo in Richtung zweistelligen Millionenbetrag schielt als Flügelstürmer. Und da habe ich ja schon angedeutet in der Folge bei den Minnesota Wild in der Vorschau-Sendung, dass natürlich der Vertrag von Kirill Kaprizov Maßstäbe setzt. Und wenn der jetzt irgendwie 16, 17 Millionen bekommen soll, ob er die dann wert ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, dann ist es natürlich so, dass andere Flügelstürmer auch sagen, Moment mal, also in dem Fall von Kempe, ich habe schon mal 41 Tore gemacht, letztes Jahr habe ich 35 gemacht, ich hatte dazu auch nochmal eine Saison mit 35, also wenn man sich die letzten 4 Jahre anschaut, dann sind das bei ihm schon, das sind knapp 140 Tore gewesen in den letzten 4 Jahren. Also das musst du auch erstmal hinbekommen. Da gibt es nicht so viele Spieler in der NHL, die die Vita haben. Und dementsprechend kann er dann sicherlich auch eine Steigerung verlangen, was den Vertrag betrifft. Und das wird auch ein interessantes Thema sein, was rund um die Los Angeles Kings in den nächsten Wochen dann auch wieder so ein bisschen dort ja, diskutiert werden wird. Auch Brent Clark braucht einen neuen Vertrag, der Verteidiger. Das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagen kann, weil jetzt wahrscheinlich Gavrikov weg ist, kriegt Clark deutlich mehr Spielzeit, wird dann eben derjenige sein, der vielleicht dann mit Drew Doughty zusammen spielen kann oder beziehungsweise zumindest mehr mit den erfahrenen Verteidigern spielen wird. Mickey Anderson ist auch jemand, der wahrscheinlich auch ein paar Minuten mehr bekommen wird. Also das sind dann eher die jungen Spieler, die neue Generation an Verteidigern bei den Los Angeles Kings. Bei Clark ist allerdings ergänzend dazu zu sagen, der hat noch seinen Entry-Level-Contract und ist danach Restricted Free Agent. Das heißt, sie haben im nächsten Sommer schon dann eben entsprechend Kostensicherheit beziehungsweise die Sicherheit, dass sie ihn behalten. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass auch im Laufe der Saison da, keine Ahnung, vielleicht auch ein Bridge-Deal von 3 Jahren vielleicht stattfinden wird und dass man danach eben dann auch weiterschaut bei den Los Angeles Kings. Andrei Kuzmenko, habe ich erwähnt, müsste auch einen neuen Vertrag bekommen nach der Saison. Das ist eben auch für ihn natürlich wieder eine zusätzliche Motivation, ganz, ganz klar. Und eben etwas, wo man dann erwarten kann, dass er gute Leistungen bringt. Wir schauen einfach mal in die individuellen Zahlen ansonsten noch rein, auch von der letzten Saison, was gab es da noch zu sagen. Torschützen habe ich gesagt, Kempe und Kevin Fiala waren die beiden, die waren Topscorer, was die Tore betrifft. Topscorer insgesamt war Kempe mit 73 Punkten, das ist natürlich nicht Cream of the Crop oben, das ist nicht die beste Kategorie in der NHL. Sie haben das Ganze dann eher im Kollektiv auch abgebildet, da kann man vielleicht dann schon hoffen, dass eben Corey Perry und Amir zusammen das, was bei den Stürmern rausgegangen ist mit einem Trevor Lewis und mit einem Tanner Janot auffangen können. Das ist so ein bisschen so das Gegenteil von den beiden Verteidigern, die gegangen sind. Und dass man da sagen kann, okay, durch die beiden Neuen werden sie schlechter. Bei den Stürmern sollte das schon so sein, wenn ein Perry jetzt nicht dauerhaft verletzt ist, dass sie da ein bisschen Zuwachs bekommen, was die Tore betrifft. Dann hoffen sie natürlich darauf, dass ein Quinton Byfield jetzt nochmal einen richtigen Schritt nach vorne macht. 54 Punkte, 23 Tore waren es in der letzten Saison. Das ist okay, das ist in Ordnung, aber nicht der Sprung, den man sich erhofft hat. Das Jahr vorher hatte er 55 Punkte, da hat er ein paar Tore weniger gehabt, aber insgesamt ist das eher Stagnation gewesen und ich glaube nicht, dass die Kings darauf hoffen, dass er irgendwo bei Mitte 50 Punkten stehen bleibt, sondern man erwartet, glaube ich, schon kurz oder lang, dass er zumindest mal 70 Punkte machen kann, idealerweise Point-per-Game-Player, 30 Tore, 35 Tore, wenn sie dann eben Fiala und Kempe mit dazu haben, dann ist das schon okay vorne im Angriff, da gibt es den einen oder anderen, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr treffen kann von den anderen Akteuren, dann hätten sie da auch die Offensive verbessert. Das ist sicherlich so das Idealszenario, was sich die Kings und die Fans in Los Angeles dann entsprechend auch vorstellen. Sie hatten einen sehr, sehr guten Torhüter in Darcy Kuemper, 50 Spiele, 31 Siege, Gegentorschnitt 2,02, 92,2% die Fangquote, 5 Shutouts in den 50 Partien. Er war nominiert für die Vezina Trophy, aus Gründen natürlich, Connor Hellebuck hat das Ganze abgeräumt, das ist aber auch nicht schlimm, sondern ist eher positiv, dass man sagen kann, okay, Darcy Kuemper war vorne mit dabei, war einer der besten Torhüter in der NHL. Das brauchen sie in der nächsten Saison natürlich auch, denn wenn deine Offensive nicht so besonders gut ist, dann musst du entsprechend da auch weiter ein bisschen Tiefe haben und mit Forsberg, denke ich, auch einen guten Backup noch mit dazu bekommen. Das Torhüter-Duo sollte stehen, aber auch da sei darauf hingewiesen, dass Darcy Kuemper mittlerweile 35 Jahre alt ist. Genau, Forsberg ist 32. Also es ist auch interessant, die Spieler, die sie eben auch alle geholt haben, die sind wirklich, wirklich alt, was jetzt nicht heißen soll, dass es die Kings insgesamt alt macht, weil sie mit Byfield, habe ich ja erwähnt, mit Laferrière auch noch jüngere Spieler haben vorne mit dabei. Die beiden Verteidiger habe ich erwähnt, Clark und Anderson sind ja auch nicht wirklich alt, aber trotzdem, die Kings haben sich deutlich älter gemacht, nicht unbedingt erfahrener und auf keinen Fall eben, wie schon erwähnt, besser. Dann gehen wir doch einfach mal das Lineup mit durch, ne, beziehungsweise wir können ja noch ein bisschen was über Prospects kurz sagen. Liam Greentree ist jemand, der vielleicht eine Chance bekommt, ist ein Erstrundenpick von 2024, könnte für ihn ein bisschen früh kommen, aber ja, vielleicht doch der ein oder andere Einsatz, speziell jetzt auch am Anfang, wenn Corey Perry nicht da ist, könnten sich da ein paar Optionen auftun. Andre Lee wäre auch jemand, der hat letztes Jahr schon 19 Spiele gemacht bei den Los Angeles Kings, gilt aber dann immer noch als Rookie, könnte eben auch entsprechend jetzt ein paar Spiele noch bekommen. Martin Kromiak, auch ein Pick aus dem Jahr 2020 ist der, genau, Nummer 128. Auch bei ihm ist es so, dass man sagen muss, er wird sicherlich bei Verletzungen mit reinrücken und auch wieder ein paar Spiele bekommen. Und dann gibt es noch die Torhüter-Situation, wo Eric Portillo mit dabei ist. Er hat letztes Jahr schon ein Spiel gemacht, das war richtig gut von ihm. Und auch da wird es so sein, je nachdem, wenn Forsberg und oder Kemper verletzt sind, wird da entsprechend Portillo auch mit hochgezogen zu den Los Angeles Kings. Also das mal einmal zu den Prospects. Dann gehen wir kurz die Reihen durch. Kopitar, Campy und Kuzmenko, die drei Ks, Triple K-Reihe vorne. Ist eine gute Reihe, gute Mischung. Campy offensiv gefährlich, Kuzmenko kann heiß laufen. Kopitar, sehr guter Two-Way-Center. Das ist eine gut zusammengestellte Reihe. Auch die zweite mit Byfield, Laferrière und Kevin Fiala. Auch wieder Offensive mit dabei. Byfield so ein bisschen auch die Two-Way-Komponente. Aber nochmal, da muss mehr kommen. Da müssen 10, 15, 20 Punkte mehr drauf bei ihm, damit das dann auch für die Los Angeles Kings auch perspektivisch etwas ist, wo sie wissen, okay, Kopitar geht, wir haben mit Byfield den legitimen Nachfolger. Dritte Reihe, Philip Deneau, Trevor Moore und Warren Fogel. Dazu muss man sagen, dass die Kings vielleicht so, was die Defensivqualitäten der Center betrifft, mit zu den bestbesetzten Teams in der NHL gehören, sicherlich mit Kopitar, Byfield und Deneau. Das ist schon exquisit, wenn du die drei da hast. Auf der anderen Seite sagt man auch dann immer vor jeder Playoff-Serie gegen die Oilers, naja, ist ja ein Vorteil, dass du die hast. Dann können sie, wenn Dreiseitel mal seine eigene Reihe hat und McDavid eben auch, dann kann man das eben variieren. Ja, hat anscheinend die letzten Jahre relativ wenig gebracht. Trotzdem, dritte Reihe auch in Ordnung. Und hinten Turcotte, Amir und Mayo. Ja, auch okay, Amir habe ich erwähnt, war ja auch gekommen, also das passt so weit, fällt nicht viel ab. Bei den Verteidigern Mickey Anderson, Drew Doughty, Joel Edmondson und Brent Clark und hinten dann Brian Dumoulin und Cody Ceci. Spielen die hinten? Ja, in Ordnung, trotzdem hättest du die 8,5 Millionen besser ausgeben können, dann passt das. Aber irgendwo fehlt etwas, finde ich, so ein bisschen. Es fehlt irgendwo der Pfiff in dem Kader, kann ich schwer beziffern. Offensiv habe ich gesagt, das könnte besser sein, aber man hat jetzt schon gesehen, Perry ist eben 40 plus. Wenn der sich verletzt, dann kann das irgendwann auch mal ein bisschen länger dauern. Und so ein Stück weit habe ich das Gefühl, dass die Los Angeles Kings eines der Teams sind, was vielleicht einen richtigen Schritt zurück macht in der nächsten Saison. Ich kann mir vorstellen, dass die Kemper nicht so gut spielt, dass sie vorne auch ein paar Probleme bekommen, weil einfach die Tore nicht fallen, dass hinten die Abwehrarbeit nicht gut passt, dass sie einige Verletzungen haben und dann eine Saison haben, wo sie eben nicht sicher in die Playoffs reingehen, sondern wo es dann am Ende auch grenzwertig werden kann. Und wenn ich mir die Pacific anschaue, dann ist natürlich ein Vorteil für die Los Angeles Kings, die Pacific ist relativ schwach, finde ich. Ist vielleicht, wenn man es insgesamt sieht, die am schwächsten besetzte Division in der NHL. Aber du hast eben auch Teams, die so ein bisschen an der Grenze sind. Und vorne würde ich sagen, Vegas und Edmonton sollten Teams sein, die deutlich besser sind als die Los Angeles Kings. Und dann hast du eben eine relativ große Lücke, wo die Los Angeles Kings mit reingehören und vielleicht die Vancouver Canucks. Und danach wird es dann auch schon relativ dünn. Also ich glaube auch, dass Calgary sich nicht extrem verbessert hat. Seattle, weiß ich nicht, was die sind, aber ein wirkliches Team für die Playoffs auch nicht. Und wie gesagt, Anaheim, San Jose, das ist San Jose gezielt schlecht. Anaheim muss man abwarten, wie viele Schritte sie nach vorne machen können. Sie sollten besser sein als im letzten Jahr. Aber zu was reicht das dann? Ja, es gibt die Möglichkeit für die Los Angeles Kings in die Playoffs einzuziehen. Ich glaube aber, wenn überhaupt, dann auf 3 mit der Wildcard sollten sie normalerweise nicht reinkommen, also auf Platz 4 oder Platz 5, weil da die Central eigentlich die stärkeren Teams hat. Und dann muss man schon sehen, dass sie auf 3 reinlaufen. Und da könnte es wirklich so sein, dass Vancouver dieses Jahr wieder, die machen ja manchmal so Wellenbewegungen, letztes Jahr waren sie eben nicht drin. Jetzt könnte es eben wieder was werden mit den Vancouver Canucks. Und das ist, glaube ich, so der Hauptkonkurrent für die Los Angeles Kings. Nochmal, verläuft eine Saison normal, sollten die Oilers und die Vegas Golden Knights da vorne weglaufen. Das war meine Vorschau auf die Los Angeles Kings. Ich schaue nochmal, ob ich jetzt nicht doch irgendwas vergessen habe bei den Notizen. Aber wenn dem so sein sollte und wenn euch das auffällt, dann natürlich gerne wieder der Hinweis, Feedback, Fragen, Anmerkungen, Wünsche für die nächsten Vorschau-Sendungen, aber auch dann generell für die Regular Season. An der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön, fällt mir gerade ein, an Julian, der zum einen was in den Pott geworfen hat, aber zum anderen, ich glaube, mit der fleißigste ist, was E-Mails und Fragen und Feedback betrifft. Also da vielen, vielen Dank. ich komme seltenst dazu, die dann direkt zu beantworten. Versuche das ja meistens dann auch in die Sendung mit einzubauen. Trotzdem an der Stelle vielen, vielen Dank. Und wenn ihr auch irgendwas für den Podcast machen wollt, abonnieren und so weiter und so fort, hört einfach rein im Outro. Da habe ich das alles, hoffe ich, kompakt und verständlich mit reingebaut. Es geht in der nächsten Folge weiter mit den Vancouver Canucks. Passenderweise habe ich erwähnt, dass die vielleicht ein Konkurrent sind um Platz 3 in der Pacific. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.